So, auch von mir, schönen Sonntag, guten Morgen erstmal und danke schön für alles, was wir schon erlebt haben, zusammen, Auftritt, von Gitarrenauftritt, dann das Abendmahl. Ich habe groß überlegt, ob ich zwei Seiten von der Predigt streiche. Aber ich habe mich entschieden, das nicht zu machen. Das war mir dann zu schwer. Und ja, und nach 4 Wochen stehe ich wieder hier. Wir haben, das habe ich schon sehr oft erwähnt, wir haben eine Predigtenserie unter dem Motto die größte Geschichte aller Zeiten. Natürlich braucht man das nicht jede Woche zu sagen. Wir wissen das. Und vor 4 Wochen habe ich über das Buch Ruth gepredigt und sehr viele Hinweise rausgearbeitet, die auf die Erlösung hinarbeiten oder ankündigen. Und dann habe ich gedacht, naja, dann mache ich eben eine Serie der Serie und schließe eine Serie an. Und was bietet sich an? Natürlich der Stammbaum Jesu. Wir gehen heute weiter und reden in diesem Zusammenhang über den Urenkel von Ruth. Das war nämlich David. Und wenn wir in Matthäus 1,5 bitte dahin klicken, dort lesen wir:
Salmon zeugte Boas mit Rahab, Boas zeugte Obed mit Ruth, Obed zeugte Isai. Isai zeugte den König David. David zeugte Salomo mit der Frau des Uriah.
So, und wir sehen hier 4 Generationen, die im Grunde sind: Ruth, Obed, Isai, König David, und Salomo wird im Prinzip stammt von David und der Frau des Uriah ab. Ich sagte schon, dass die fünfte Frau ist, die in diesem Stammbaum erwähnt wird. Und hier gibt es eine Besonderheit. Und das merkt euch mal bis zum Schluss, weil ich auf diese Besonderheit nochmal hinweise. Erinnert euch dran, David sagte Salomo mit der Frau des Oja. Darauf komme ich zum Schluss nochmal zurück. König David, ein Mann nach Gottes Herzen. Und du guckst dir, und letzte Woche haben wir eine ganze Menge über David gehört von Dirk. Und Dirk hat ganz viel erzählt, wie was David alles gemacht hat. Aber er hat schon angekündigt, dass es da so ein paar Sachen gab, die alles andere als gut gewesen sind. Und als ich gestern mit Dirk über die Predigt von letzter Woche nochmal gesprochen habe, die hieß David, ein Mann nach dem Herzen Gottes, habe ich gedacht, wie nenne ich meine Predigt? David, ein Mensch wie du und ich. Und wenn wir jetzt, und wir kennen das alle so ein bisschen, weißt du, solange wie es Fotos gibt, wir gucken uns mal alte Familienfotos an. Und dann sind so Leute da, die sagen, das war der und der und hat das und das gemacht. Und du sagst, wow, tolle Leute, die in meiner Familie gewesen sind, was die alles gemacht haben. Und dann kommt irgendeiner an und sagt, ja, also ganz so war das ja nicht. Da hat er das und das gemacht und dann hat er dies getan und dann hat er jenes gemacht. Und du denkst bei dir, gestern hätte ich ihn noch gern getroffen. Heute bin ich da mir nicht so sicher. Und so ähnlich geht uns das auch mit David. Ja, wenn wir hören, David, was heißt Geliebter eigentlich? Liebe Geliebte, dann denken wir so, David, den möchte ich treffen. Aber wenn ich mir Davids Leben angucke und denke, was er alles gemacht hat, dann denke ich so bei mir, will ich ihn wirklich treffen? Es gibt dunkle Seiten von David, und in den Kommentaren wird zu Davids Charakter nicht so viel, nicht nur positiv beschrieben. David hat sich ausgezeichnet durch einen außerordentlichen Geltungsdrang. Ja. David war in Kriegszügen, wir haben es letzte Woche gehört, sehr grausam. Er hat da viel Schaden angerichtet. Auf sexuellem Gebiet scheint er sehr leicht erregbar gewesen zu sein. Mit 6 Frauen schon einiges, was dahinter steckt. Auch charakterlich problematisch war seine abgöttische Liebe zu seinen 4-jährigen Söhnen, was dazu brachte, dass er, wenn es um seine Familie ging, nicht die Realität richtig einschätzen konnte. Und all diese charakterlichen Schwäche sind Gründe bzw. Voraussetzungen für sein sündiges Verhalten, welches wir uns gleich anschauen. Wir können ja selber uns angucken und sagen, was sind meine Charakterschwächen? Mit was kämpfe ich immer wieder? Was führt mich immer wieder dahin, nicht das zu machen, was Gott unbedingt will? Wir gucken uns heute eine Geschichte an, und dass es um David und Bathsheba geht, der Frau des Uria, gucken uns natürlich diese Geschichte an. Und es ist mit Sicherheit eine der perfidesten Geschichten, die es in der ganzen Schrift gibt. So kann und in dieser Geschichte sehen wir nicht den heroischen David, der die Philister geschlagen hat. Wir sehen nicht seine Kämpfe, seine Siege. Wir sehen sein Versagen. Schlag mal auf zu Samuel 11, 1 bis 2. Magst du lesen, Daniel?
Klar. Und als das Jahr um war, zur Zeit, da die Könige ins Feld zu ziehen pflegen, sandte David Joab und seine Knechte mit ihm und ganz Israel, damit sie das Land der Ammoniter verheerten und Rabba belagerten. David aber blieb in Jerusalem. Und es begab sich, dass David um den Abend aufstand von seinem Lager und sich auf dem Dach des Königshauses erging. Da sah er vom Dach aus eine Frau sich waschen. Die Frau war von sehr schöner Gestalt.
Danke. Also wenn wir dies lesen, können wir das gut vorstellen, wie das gewesen sein muss. Und ich habe verschiedene Kommentare gewälzt und danach gefragt, warum ist David nicht mit ins Feld gezogen? Es gibt dafür keinen plausiblen Grund. Du wirst den Grund in der Schrift nicht finden. Ob es möglicherweise Krankheit gewesen ist, möglicherweise sogar keine Lust hatte. Auf jeden Fall hat er seinen Neffen Noab losgeschickt als Oberbefehlshaber und ist zu Hause geblieben. Ausgeruht, mit nichts beschäftigt, schleicht er sich ins Schloss, schleicht er sich ins Haus und sieht Bathsheba und denkt, das wäre doch eine schöne Abwechslung. Es ist doch sowieso sehr langweilig. Warum? Und er schämt sich nicht mal vor seinem Gottes, nicht mal vor seinem Hofstaat. Er lässt Erkundigungen einholen über Bathsheba, schickt einen Boten und holt jetzt Bathsheba holen und schlief mit ihr. Und es entsteht ein Kind. Jetzt lässt sich dieser Ehebruch natürlich nicht verheimlichen. Uriah war nicht da, der könnte also ein schlechter Vater sein. Und David sagt, wenn in 9 Monaten der Sohn kommt, oder das Kind kommt, dann kann ich es nicht verheimlichen. Und dass er sich wahrscheinlich sehr bewusst darüber war, wo er sich reitmanövriert hat, zeigt sich im Psalm 32, Vers 3. Was er in dieser Zeit auch geschrieben hat.
Denn da ich es wollte verschweigen, verschmachteten meine Gebeine durch mein tägliches Klagen.
So, und genau das ist das, was passiert. Wir haben es angerichtet, haben ein schlechtes Gewissen und jetzt suchen wir irgendwie rauszukommen. Nichts anderes hat David gemacht. Und David fasst den ersten Plan. Er schickt nach Noab und lässt Uriah zu David kommen. Natürlich, entschuldigt. Und versucht auf diese Weise, was er möchte, dass Uriah mit seiner Frau schläft und schickt ihn so nach runter in sein Haus. Um dann zu sagen, ja, das war ja Uriah gewesen, das war ich ja nicht gewesen. Und wir lesen mal in 2. Samuel 11, 7 bis 11 mal weiter.
Und als Uriah zu ihm kam, fragte David, ob es mit Joab und dem Volk und mit dem Krieg gut stünde. Und David sprach zu Uriah, Geschenk des Königs nachgetragen. Aber Uriah legte sich schlafen vor der Tür des Königshauses, wo alle Knechte seines Herrn lagen, und ging nicht hinab in sein Haus. Als man aber David ansagte, Uriah ist nicht hinab in sein Haus gegangen, sprach David zu Uriah, bist du nicht von weit her gekommen? Warum bist du nicht hinab in dein Haus gegangen? Uriah aber sprach zu David, die Lade und Israel und Juda wohnen in Zelten, und Joab, mein Herr, und meines Herrn Knechte liegen auf freiem Felde. Und ich sollte in mein Haus gehen, um zu essen und zu trinken und bei meiner Frau zu liegen, so wahr du lebst und deine Seele lebt. Das werde ich nicht tun.
Was für eine Scheinheiligkeit. Die Frage, ob es mit dem Volk und mit dem Krieg gut stünde. Und du bist fast versucht zu denken, so eine normale Frage, die man einem General stellt. Aber darum ging es David gar nicht. David ging es darum, Uriah zu seiner Frau zu schicken. Und Uriah macht genau das, was ein Soldat in der Zeit macht. Er sagt, in einer Zeit, wo alle kämpfen, kann ich keine Annehmlichkeiten nehmen, für mich gut werden. Ich werde bei den Knechten bleiben. Und das kommt natürlich David zu Ohren. Und David ist darüber alles andere als begeistert. Und was David dann macht, ist, dass er mit Uriah spricht und zuhört und Uriah leider nicht erfährt, dass er sein Todesurteil im Grunde genommen geschrieben hat, weil er die Weisung von David nicht ausgeführt hat. David muss aber, es muss ihm irgendwas einfallen, dass sie Sünde geheim bleibst. Was macht er? Er schmiedet einen nächsten perfiden Plan. Und das Makabre dabei ist, dass er sogar den Brief, den David schreibt, an Noah selber übergibt, im Grunde genommen sein Todesurteil drinsteht. Denn David bittet Joab, dass er Uria so einsetzen möchte, solle im Kampf, dass er zum Tode kommt. Und dann sagt er, wie ist denn der drauf? Er geht ja vielleicht. Und wenn du allein bis hier liest, dann würde er nach deutschem Recht, würde er mindestens lebenslang sitzen. Das ist nämlich Mord in mittelbarer Täterschaft. Ja. Und viele andere Verbrechen, wir können das runterziehen. Ehebruch, Mord, Betrug, Machtmissbrauch. Da kommt eine ganze Latte zusammen. Nur um Sünde zu verschleiern. Vielleicht denkst du, oh, das passiert mir alles nicht. Ja, sicher. Vielleicht, ich hoffe, dass keiner mordet. Ich hoffe, dass das nicht passiert. Aber wir kennen es alle. Vermutlich alle. Was tue ich, um meine Taten zu verschleiern, wenn mir was schief geht? Was mache ich, wenn ich sündige? Gehe ich hin und sage, ich sündige, oder versuche ich, das geheim zu halten? Auf jeden Fall, nachdem Uria umgekommen ist, ist der Weg frei. Und er heiratet Bathseba. Und du bist fassungslos. Und natürlich auch dem Herrn. Da steht, dem Herrn missfiel die Tat, die David getan hatte. Also, wenn dir das missfällt, hast du schon mal ein gutes Recht, gutes Empfinden. Es ist schwer zu verstehen, dass ein Mann nach Gottes Herzen sich so in Sünde verstrickt. Aber David ist nur ein Mensch wie du und ich. Wie oft verstricken wir uns in Sünde? Und wie oft hören wir Sachen und sagen, ja, das ist ja unmöglich. Wie kann das sein? Und wir merken gar nicht, wie wir in die Selbstgerechtigkeit reinlaufen. Und wie wir einfach nicht einordnen können, nicht einordnen wollen. Und schauen wir uns mal David's Situation an. Und dann erkennen wir sicher verschiedene Sachen. Wir fühlen uns allein im Alltag, sind überwältigt vom Alltag. Es stürzt alles über uns ein. Und der Gedanke ist, jetzt brauche ich eine kleine Ablenkung. Jetzt brauche ich irgendwas für mich. Und wir merken nicht, dass diese Ablenkung zu einer Gewohnheit wird, bis sie unbemerkt zu einem Raubtier geworden ist und mein Leben bestimmt. Und diese Ablenkungen können sehr vielfältig sein. Der gibt mir, wenn ich jetzt ein paar Sachen nenne, wo ich sage, ja, das finde ich ja schön, das mache ich ja gerne, aber bitte in Maßen. Shoppen. Du bist frustriert? Ach, ich gehe mal shoppen. Mach mal dies und jenes. Fernsehserien. Fernsehserien eignen sich super, um sich abzulenken. Die anderen haben ja auch die Probleme. Schönen. Das ist ja viel, viel schwerer für die als für mich. spielen und datteln am Handy. Leute, ich habe die letzte Zeit so oft am Handy gespielt und bin mittags erst ins Büro gekommen, nur weil ich in einem Spiel Sieger sein wollte und dann mich entschuldigt, ja, ich nehme mir mal Zeit. Aber dreimal in der Woche ist ein bisschen viel. Endlos nach allen möglichen Suchen im Internet. In der heutigen Zeit ein Riesensport. Wir gucken die Nachrichten, wir gucken das. Wir merken gar nicht, wie wir ungerecht werden und anfangen zu urteilen. Wir meinen, wir können alles beurteilen. Gefährlich. Alkohol trinken. Och, mal abends was zu trinken, alles gut und kann aber jeden Abend zu viel essen. Ja, jetzt mal richtig essen, dann ist wohl nichts gegen das Essen. Wir kennen Stellen in der Bibel, wo bei Elia zum Beispiel, wo Essen verteilt wurde. Ja, oder auch bei Jesus, also nichts gegen das Essen. So vieles Essen. Pornografie. Einfach wie nie. Wir brauchen nur ins Internet gehen und sehen, können eine ganze Menge finden und suchen. Suchen und finden. Und diese Sachen machen was mit uns. Sie beschäftigen uns. Und wenn wir merken, dass diese Dinge uns zu sehr beschäftigen und vielleicht erkennen, dass das eine oder andere zur Sünde wird oder uns zur Sünde verleitet, dann haben wir immer so kleine Füllwörter, wenn wir mit anderen darüber sprechen, um zu vermeiden, dass uns jemand klar die Meinung sagt. Zum Beispiel sind solche Sätze, in der letzten Zeit habe ich ein wenig mehr Serien geschaut, ein wenig mehr gespielt, als gut gewesen wäre. Ein wenig mehr mich mit Nachrichten geschaut. Ein wenig mehr dies und jenes mehr gemacht. Aber interessanterweise gibt es den Satz, ich habe mehr in die Bibel geschaut, nicht. Oder ich habe mehr in die Bibel geschaut, um dort neue Kraft zu finden. Der Satz gibt selten. Ein guter Satz mit selbst in dem Wort wenig. Wohl aber gibt es den Satz, ich muss in der Schrift wieder tiefer gehen. Dann fragst du manchmal ein paar Wochen später, und sagst, wie ist es dir denn gegangen? Bist du denn tiefer in die Schrift gegangen? Na, ich hatte keine Zeit, da war dies und jenes. Ja, ich habe 10 Minuten mehr gelesen, 10 Minuten das mehr gemacht. Hat das aber was verändert? Ist das wirklich tief gewesen? Das ist die Frage. Diejenigen, die mich kennen seit vielen Jahren, wissen, dass ich mehrere große Anfechtungen habe. Und über eine Anfechtung möchte ich sehr offen reden an der Stelle. Wenn ich mich allein fühle, wenn ich mich überwältigt fühle, wenn ich unterwegs bin, dann kommt es ja auch vor, dass ich das eine oder andere Bier trinke. Oftmals, ich habe schon seit Jahren eine Bierstatistik, ich weiß genau, was ich im Monat trinke und bin erschrocken, was im Monat zusammenkommt. Was ist der Grund? Ich fühle mich einsam, denke ich, ich habe jetzt Durst, ich habe jetzt, das ist eine Gewohnheit geworden. Das hat einen riesen Einfluss. Und wenn ich nach Hause komme, und Arne kennt natürlich meine Schwachheit fragt auch hin und wieder mal, wie sah denn das heute aus? Dann komme ich nach Hause und denke, oh, heute habe ich es wieder vergeigt. die Flasche ist noch im Rucksack. Ich werde, wenn er im Bett ist, die Rucksack, die Flasche zu den Altflaschen stellen, dann fällt sich so auf, was ich gerade gemacht habe. Und das ist ein typisches Verschleiern. Ich möchte nicht, dass mein Bruder neben mir weiß, dass ich nicht wirklich umgekehrt bin oder nach wie vor Probleme habe. Ich möchte das Gespräch vermeiden. Das ist letztendlich nichts anderes, was David gemacht hat. Nichts anderes. Und natürlich, woran liegt es, dass ich verschleiere? Ich schäme mich, mangelndes Gottvertrauen, dass Gott meine Probleme, meine Schwäche auffangen wird. Und ich mache das, was mir passt. Stolz. Und es gibt nur eine Möglichkeit, diesen Kreislauf. Und immer wieder, jeden Monat denke ich, nächsten Monat mache ich das besser. Und jeden Monat denke ich, nächsten Monat wird meine Statistik besser aussehen. Und dann gucke ich nächsten Monat wieder rein in die Statistik und denke, ja, 0,5 Prozentpunkte besser geworden, aber nicht gerade der Renner. Ja. Und das funktioniert nicht, wenn du rangehst und sagst, ich mache das nicht mehr, ich tue das nicht mehr. Das funktioniert nur, wenn du offen bist, wenn du mit jemandem redest, wenn du dir Hilfe holst. Ja? Das muss nicht unbedingt eine Therapie sein, unbedingt, aber es muss sein, dass es offen ist. Dass jemand sagt, wie sieht es denn bei dir gerade aus? Mit kommst du dahin? Warum nicht? Wollen wir zusammen beten? Was ist denn dahinter? Und wenn ich mir das angucke, denke ich, naja, das ist der gleiche Ablauf, den wir gerade bei David gesehen haben. Sünde funktioniert eigentlich immer nach dem gleichen Muster. Langeweile, Tristesse, alles scheint zu schwer. Wir vergessen vieles und dann kommt die Versuchung. Die schnelle Erleichterung. Ich mache mal das schnell und dann geht es mir schon besser. Und dann, ohne dass es mehr, kommt die Sünde. Auweia. Wenn ich das jetzt sage, dann muss ich ja umkehren oder umkehren ist anstrengend. Am besten, ich verschleiere das. Und dann kommt das, entwickelt sich eine eigenartige Dynamik. Und nicht selten kommt es zu weiteren Sünden. Schaut euch an bei David, was passiert ist. Erst versucht er, Uria zu Bathsheba zu bringen, um das zu verschleiern. Und dann, im nächsten Schritt, geht es über Leichen. Und richtet er Mord an. Im 2. Samuel 12 gibt es eine Strafpredigt vom Propheten Nathan. Nathan benutzt gegenüber David ein Gleichnis und David war entrüstet. In dem Gleichnis geht es darum, dass ein reicher Mann zu geizig war, von seinen Tieren zu nehmen und einen Gast zu bewirten, sondern er nahm das Schaf eines armen Mannes und David verurteilte den reichen Mann. Und David verurteilte den reichen Mann. Und er hat nicht gesehen, er hat dabei ganz schnell geurteilt. Er hat gar nicht den Balken in seinem Auge gesehen, sondern gleich den Balken beim anderen. Und wir kennen das auch sehr gut. Ich meine, wir kennen in der Gesellschaft Schuldzuweisung. Das Erste, was irgendwo ist, du hast Schuld. oder die erste Frage, die gestellt wird, ist, wer hat denn eigentlich Schuld? Dann wird krampfhaft gesucht, der Schuldige. Und was, und wir merken gar nicht, wie selbstgerecht wir dann sind oder wie stolz wir sind. Und laufen oftmals Gefahr, dann uns selber zu versündigen. Das heißt, nicht zu urteilen, nicht zu verurteilen. Und auch das macht David. Und schauen wir wieder hin zu unserem Titel. David, ein Mensch wie du und ich. David ist nicht anders als du und ich. Ja, wenn wir vielleicht nicht so krasse Sachen angestellt haben, sagte ich schon, das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass wir aber ähnliche oder gleiche Mechanismen in unserem Leben haben. Schauen wir mal auf. Nathan löst jetzt das Rätsel des Gleichnisses und wir schlagen mal auf zu 2. Samuel 12, 7 bis 9.
Da sprach Nathan zu David: Du bist der Mann. So spricht der Herr, der Gott Israels. Ich habe dich zum König gesalbt über Israel und habe dich errettet aus der Hand Sauls und habe dir deines Herrn Haus gegeben, dazu seine Frauen in deinen Schoß, und habe dir das Haus Israel und Juda gegeben. Und ist das zu wenig, will ich noch dies und das dazu tun. Warum hast du denn das Wort des Herrn verachtet, das du getan hast, was ihm missfiel? Uriah, den Hethiter, hast du erschlagen mit dem Schwert. Seine Frau hast du dir zur Frau genommen. Ihn aber hast du umgebracht durch das Schwert der Ammoniter.
Okay, danke. Der Herr hat Nathan sehr viel weise Worte in seinen Mund gelegt. Und wir sehen etwas sehr Interessantes. Gott sagt nicht, was hast du hier getan, wie kannst du? Und er erinnert David daran, was er alles durch ihn schon bekommen hat. Dass er alles, was er ist, nur durch Gott ist. Und dass schon allein das ausreichend sei, um ihm zu vertrauen. Und dann setzt Gott noch etwas drauf. Er sagt, und ist es zu wenig, dann will ich dazu tun. Gott will segnen. Gott möchte dich segnen. Gott möchte, dass du Genüge hast. Und wenn wir alleine rumschwirren um uns rum, vergessen so schnell, was Gott schon getan hat. Wir vergessen ganz schnell, was alles gewesen ist. Vor zwei Jahren konnte ich kaum laufen. Da hatte ich inzwischen beide Hüften operiert. Die erste Zeit war ich jeden Tag sehr dankbar. Bin ich jetzt auch noch. Aber wie schnell ist das gewöhnlich geworden? Und nicht zu sagen, das Wunder funktioniert weiter. Allerdings, als wir beim Picknick waren und ich neulich solche Schräge hochgelaufen bin, dachte ich, wow, das konnte ich vor 3 Jahren nicht. Ja. Und war dann sehr dankbar für die Situation. Aber wir verlieren sehr schnell die Dankbarkeit. Wir erinnern uns nicht dran. Und sündigen. Im 2. Samuel 12, 13 lesen wir.
Da sprach David zu Nathan: Ich habe gesündigt gegen den Herrn. Nathan sprach zu David: So hat auch der Herr deine Sünde weggenommen. Du wirst nicht sterben.
Ja, danke. Aber die Sünde hat Konsequenzen. Auch wenn David nicht sterben wird, verliert David alle seine Frauen, bis auf Bathsheba. Und das Kind der beiden, das erste Kind der beiden, wird durch Gott genommen. Wir haben die Reaktion von Wolfgang vorhin schon gehört im Abendmahl. Danach wird Salomo geboren und dessen Eltern sind David und Bathsheba. Bemerkenswert an dieser Stelle, und da komme ich zurück zum Anfang kurz, ist, dass wir im Stammbaum den Namen Bathsheba nicht finden. Wir finden den Namen, wir finden dort nur die Frau des Oja. Wir haben eine ganze Weile gestern gegrübelt, warum das so ist. Es ist eine Erinnerung im Stammbaum. Die Sünde Davids hat nicht dazu geführt, dass Gott seine Pläne geändert hat. Aber die Nichtnennung von Bathsheba als Frau Oja hat daran erinnert, dass Sünde zum Tod führt. Und dass Sünde Konsequenzen hat. Und wenn man das unter diesem Hintergrund sieht oder sich betrachtet, dann weiß man, Sünde kann Gottes Pläne nicht aufhalten. Aber Sünde hat für dich, für dein Leben Konsequenzen. David reagiert sehr demütig. Er sagt, ich habe gesündigt gegen den Herrn. Stell dir mal vor, David ist so demütig, ich habe gesündigt. Das ist schwer. Das zeigt Vertrauen, das David hat in der Situation. Kein Lamentieren, kein Gott hat aber das so gemacht, dass ich zu Hause geblieben bin. Gott hat das so eingerichtet und deshalb. Sondern ganz klar, ich habe gesündigt. Und das ist für mich so ein Punkt gewesen, wo ich sage, wie oft habe ich noch versucht, hinterher zu begründen, Gründe zu finden, dass ich gesündigt habe. Aber es gibt keine Gründe zu sündigen und schon erst recht nicht bei Gott. Manchmal ertappe ich mich dabei, auch immer wieder zu sagen, obwohl ich schon mehr als 60 Jahre damit lebe, wenn ich die Spastik nicht hätte, dann würde ich mich nicht so schnell unter Druck fühlen und dann würde ich allen gegenüber nicht so grob reagieren. Gerade wenn ich mich verfordert fühle. So ein Schwindel, so ein Unsinn. Es kommt immer wieder darauf an, wie ich mit einer Situation umgehe. Und es kommt auch heran zu sagen, Moment mal, das ist mir jetzt zu viel im Moment, lass uns später drüber reden. Und wir kennen das alle, dass so ungünstigen Zeiten, ungünstigen Sachen kommen, wir unwirsch reagieren vielleicht. Aber es kommt auf unsere Reaktion an. Du kannst dich von deinen Gefühlen damit reißen lassen oder kannst auf Gott schauen. So, jetzt zur vorletzten Stelle. Psalm 51, Verse 9 bis 15.
Entsündige mich mit Ysop, dass ich rein werde. Wasche mich, dass ich weißer werde als Schnee. Lass mich hören Freude und Wonne, dass die Gebeine fröhlich werden, die du zerschlagen hast. Verbirg dein Antlitz vor meinen Sünden und tilge alle meine Missetat. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Verwirf mich nicht vor deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe und mit einem willigen Geist. Rüste mich aus.
Ja, David betet hier in seinem Bußpsalm und er betet von Gott eine ganze Menge, aber mit einem tiefen Vertrauen. Und wenn wir dieses Vertrauen in diesem Psalm sehen, dann wissen wir auch, warum er zu Recht der Mann nach Gottes Herz genannt wird. Weil er ein tiefes Vertrauen hat. So, insofern müsste man den Titel der Predigt so nennen, müsste sagen, Gott, David, der Mann nach Gottes Herzen und ein Mensch wie du und ich. Wir finden ich wollte an der Stelle ursprünglich enden und habe gedacht, ich beschäftige mich aber nochmal mit einem ganz kleinen Satz im Vers 9. Da heißt es, entsündige mich mit Hysop, dass ich rein werde. Und die Hysop ist ein Reinigungskraut, ist ein Schwerkraut, Entschuldigung, das als Reinigungsopfer verwendet wurde. Daher das Gebet, entsündige mich mit Hysop. Und es ist sehr interessant, das zu sehen, wenn wir zum Beispiel sehen, das Blut, was an den Türbalken, da wurden Strauche mit Hysop genommen, ja, um das Blut zum Beispiel zu verteilen. Und jetzt schauen wir mal im Johannes 19, Vers 28 rein. Die Stelle hat wegen meinem Stick eben nicht geklappt, noch rein zu schmuggeln. David hatte aber.
Danach, als Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt wurde: Mich dürstet.
Ach, 29 doch, entschuldige.
Okay. Da stand ein Gefäß voll Essig. Sie aber füllten einen Schwamm mit Essig und legten ihn um einen Hysop und hielten ihm den an den Mund.
30 auch noch.
Da nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er: Es ist vollbracht. Und er neigte das Haupt und verschied.
Und hier sehen wir was ganz Interessantes. Wir wissen, dass Jesus die Sünden der ganzen Welt auf sich genommen hat. Am Kreuz. Und in Vers 28 steht, Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war. Und erst als er das Essig genommen hat, oder den Essig genommen hat, mit dem Hysop, erst dann hat er gedacht, es ist vollbracht. Weil das ist eine Erinnerung an die Entsündigung, die wir im Psalm 51 sehen. Damit ist das Reinigungsopfer verbracht worden, also letztendlich. Und wir haben heute nicht mehr das Problem, dass wir sagen müssen, welchen Bußpsalm beten wir und was machen wir? Es ist alles schon vollbracht. Ja, wir können, aber wir werden sündigen, wir werden Fehler machen, wir werden manchmal uns irritiert durch die Gegend, aber wir können immer wieder zurückkommen. Aber suche dir den Nathan in deinem Leben, der dir hilft. Versuche nicht, schwierige Gespräche zu vermeiden, sondern suche den Propheten, der dir sagt, wie du überwinden kannst. Amen.